Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Wir sind wieder zurück aus dem Studio. Wir, das ist der geschätzte Till, der mir gegenüber hockt. Ciao, Till.
Ciao, alle. Ciao zusammen.
Ja, und wie der TSG gesagt hat, ich bin auch wieder am Start, der Walle. Und ja, ich freue mich riesig, sind ihr dabei. Und ja, Till, hast du dir auch wieder Zeit nehmen, um ja, einiges an Fußball besprechen, oder?
Ja, absolut. Wir haben hier wieder einiges zu besprechen von dieser Woche und auch schon einen tollen Ausblick für die kommende Woche, wo wir jetzt dann gerade dazu kommen. Das Thema wird sicher, also eins der grösseren Themen wird ja der Frauenfußball in der Schweiz sein. Nicht nur, weil die Exa Women's Super League ihre letzte Runde gehabt hat, sondern weil es heute, also heute der 24. März, noch genau 100 Tage sind, bis die Frauen-EM in der Schweiz startet. Also das ist doch auch mal erstens ein Zufall, dass wir gerade heute aufnehmen und zweitens der ultimative Euphorie-Entfacher, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, jetzt kann man es dann wirklich fast greifen. Nächste Woche ist ja dann nochmal ein Zusammenzug von den Frauen am Montag, weil sie sich treffen und dann am 4.4. gegen Frankreich respektive am 8.4. gegen Island shooten, bevor sie dann nochmal Frankreich und Norwegen haben. Und ja, die Euphorie ist greifbar. Ich bin unglaublich gespannt jetzt, man hört es mir selber an, der Frühling geht los, dementsprechend der Polysaison ist absolut rum. Aber nein, eben, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Und nein, wir freuen uns. Gleichzeitig, was auch, und da sind wir jetzt auch schon ein paar Mal gefragt worden, so ein bisschen die Frage, die sich vielleicht auch an mich stellt, ist so, wie geht es denn eigentlich mit dem Frauenfußball nach der EM weiter? Es ist klar, dass jetzt gerade ein bisschen ein Hype rum ist und dass dann noch grösser werden wird. Aber der Wunsch war ja sicherlich auch, dass die ganze Entwicklung vom Frauenfußball ja auch nicht nach der EM aufhört, oder?
Absolut. Und ich habe das Gefühl, es gibt mega Tendenzen, die dafür sprechen, dass das auch hoffentlich passieren wird. Also ich glaube, wir werden noch eine von zwei Rekordreden, die es im Frauenfußball an diesem Wochenende gegeben hat. Eine in der Schweiz, eine in Deutschland. Wir haben in verschiedenen Folgen über die Nazi-Zusammenzüge ja davon geredet, wie viele junge Spielerinnen hier schon Top-Leistungen bringen, sei es national oder auch international. Also die Euphorie, ich habe das Gefühl, die wird sicher noch zusätzlich entfacht durch das Heimturnier, durch die Vorfreude, durch die Präsenz auch von diesem Turnier in allen Städten mit irgendwie diversen Events und so die Timer, die am Bahnhof stehen und so, wie lange es noch geht und alles. Aber ich bin überzeugt, dass das auch nach der EM, nicht nur in der Schweiz, aber besonders haben wir natürlich den Fokus auf die Schweiz auch bestehen haben wird. Auch durch die Qualität in der Liga, durch die Professionalisierung in der Liga, wo immer höher wird und also ich bin wirklich fest davon
überzeugt. Gute Dinge. Von dem, ja. Hey, ja, also ich gehe da auch mit gut Glauben dran an und hoffe, dass sich auch das nach der EM wird weiterziehen mit dem, ja, mit der Entwicklung, die der Schweizer Frauenfußball oder allgemein der Frauenfußball macht. Du hast die Rekorde angesprochen, wo momentan gefühlt irgendwie in jedem Land noch irgendwie immer wieder purzeln und neue Sachen reinkommen. Ich glaube, ein grosser Punkt, wo auch in der Schweiz nach wie vor ein Thema ist, ich habe jetzt gerade heute Morgen per Zufall noch kurz in einen Podcast von den Young Boys reingelost, wo Naomi Lüe und Iman Bönne gesehen sind. Und dort ist schon auch noch davon gesprochen worden, dass natürlich die Infrastruktur in der Schweiz noch recht klein ist oder noch ausbaufähig, sagen wir es so. Und dementsprechend, ja, hoffe ich mir dort auch, erhoffe ich mir, dass ja, mit diesem Turnier sie jetzt auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit können generieren, auch für die Schweizer Liga. Ich meine, bei den Männern ist es ja nicht anders. Es ist ein kleines Land, wo die Liga eher als Aufbauliga angesehen werden kann. Aber ich glaube, gerade im Frauenfußball, wo blöd gesagt die Diskrepanz zwischen, sagen wir, sehr guten Mannschaften und eher ja, mittleren Mannschaften noch nicht so gross ist, glaube ich, dass wir dort schon auch noch einen Schritt vorwärts können kommen, wenn wir die Chance am Schopf packen, wo jetzt auch die Frauen eher mehr ein bisschen darstellt, oder?
Ja, und das ist schon, sage ich, weiß nicht, was das Gegenteil von einem Teufelskreis ist, aber es tut sich ja alles so positiv aufeinander auswirken. Also die Euphorie, die sorgt ja auch dafür, dass die Ligen oder die Liga mehr Aufmerksamkeit bekommt. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass sportlich in den letzten Jahren die Liga auch attraktiver, spannender geworden
absolut.
Ist.
Absolut, werden wir nachher noch sehen.
Genau, also was mich auch sehr gespannt auch auf die Playoffs blicken lässt. Die Playoffs aufgrund von der sportlichen, vom Modus, die werden sicher auch mehr verfolgt, wie sage ich jetzt, Ligaspiel. Und dann, wenn die Playoffs fertig sind, ist er dann schon bald DM vor der Tür. Also ich glaube, das ist ein super Kreislauf, wo der Club sich auch zeigt, dass es sich absolut lohnt, auch in die Infrastruktur, in die Professionalisierung zu investieren.
Ja, und ich finde es auch einfach eine lässige Entwicklung. Ich meine, wir machen jetzt den Podcast bald oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr und verfolgen nicht zuletzt wegen dem, aber voran auch schon die Women's Super League sehr intensiv. Und ich finde auch, wie du es gesagt hast, dass sich ja da eine Entwicklung abzeichnet hat und in eine richtig gute Richtung geht. Ja, wo Spass macht, auch jetzt eben mit der Aufmerksamkeit, die EM noch zusätzlich generiert. Also von dem her, wir haben junge Talente, die nachkommen, die in der Schweizer Liga spielen und in der Nazi auch eine Rolle haben. Also ich glaube, dort gehen wir absolut in eine lässige Richtung und dort, ja, bleibt nur zu hoffen, dass man das weiterverfolgen kann.
Ich glaube, das ist wirklich auch noch als letzter Punkt vielleicht noch etwas, was mir wirklich mega freut. Man kann es vorne schon ein bisschen angeschnitten. Ich kann mich erinnern, vor so 3-4 Jahren ist es eigentlich fast eine Ausnahme gesehen, wenn eine junge Spielerin aus der Schweizer Liga in der Nazi war. Weil wenn die Nazi-Potenzial hatte, dann ist sie schon früher irgendwie ins Ausland gegangen oder so. Und jetzt eben, du hast gerade die zwei Beispiele gebracht von einer Naomi Lüe und einer Iman Böne, wo hoffentlich, wir kommen noch zu ihren Verletzungssituationen, aber im Sommer eine mega Rolle werden spielen wahrscheinlich. Also gehe ich davon aus, an dieser EM. Und da, wenn man weiss, dass du die Spielerinnen jedes Wochenende auch national auf der
Sportplatz
verfolgen kannst, ist cool. Aber vielleicht zum den Übergang machen, ich habe es vorhin schon ein bisschen angekündigt, es ist auch jetzt wieder eine Woche, wo wir uns, oder zumindest, also mir nicht, aber der Walle, zweimal dürfen hören. Du bist mit dem Robin auf Turin gegangen.
Das richtig,
haben
richtig.
Ja hoffentlich auf Instagram, GameChangerTalk_, schon gesehen, als kleiner Teaser. Willst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon ein bisschen mehr verraten, was ihr in Turin gemacht habt?
Hey, ja, sehr gern. Also, es ist richtig, der Robin, den wir die Woche auch nochmal werden hören, der jetzt heute wieder in der Icon League am Start wird sein. Und ich, wir sind in Turin gewesen und haben Viola Caligaris besucht gehabt. Im Trainingscenter von Turin. Das war sehr cool gewesen, auch einfach als Erlebnis. Und selbstverständlich als Gespräch. Ich meine, Viola ist gleich alt wie Robin und ich, also sprich 29. Die blickt auf ja, eine relativ grosse Nazi-Karriere schon zurück mittlerweile und eben hat tolle Vereine gehabt, unter anderem jetzt Juventus Turin, zuvor PSG. Sie ist bei Atletico Madrid gewesen, Levante, Valencia. Also ja, die bringt einiges mit und das wird man auch im Gespräch hören. Dass, ja, dass auch sie sehr eine gute Karriere gehabt hat im Vergleich zu den Männern. Oft, wenn man jetzt die Stationen anschaut, ich glaube, wenn das bei einem Mann so eine Karriere gehabt hat, dann glaube ich, wäre das mit ja, mehr Aufmerksamkeit in sich hergegangen. Aber ja, darum freut es mich umso mehr, dass wir euch sie können vorstellen. Am Mittwoch wird die Folge rauskommen. Und nein, ist eine gelungene Sache gewesen. Also bleibt definitiv dran, ja.
Ich nehme an, mit dir haben ja sicher auch über die Euphorie geredet, wo im Land spürbar ist, auch wenn man nicht im Land spielt.
Unbedingt. Also da kann ich gerade vorwegnehmen und sagen, das, was sie gesagt hat, das hat mir und der Robin im Gespräch hin, und ich glaube, das wird man auch merken, auch nochmal gerade zusätzlich heiß gemacht. Und ja, sie freut sich, ich glaube, wie alle Spielerinnen enorm auf das Turnier. Und ja, es wird lustigerweise auch im Zusammenhang damit wird's noch eine kleine Wette geben, wo der Robin mit der Viola gemacht hat, auch im Hinblick auf die EM, oder respektive wenn die EM dann ist. Und ja, da sind die dann auch noch angehalten mitzumachen. Mehr will ich nicht verraten, aber ihr werdet es dann in der Folge hören. Ja, von dem her, nein, es war eine gelungene Sache gewesen und ich freue mich riesig, dass ja, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da ja, mal einen Einblick von ihr und von ihrer Welt werden können erhalten.
Mega cool, ich habe die Folge noch nicht gehört, bin dementsprechend auch mega gespannt und mega coole Sache, ja.
Absolut, absolut. So, bevor wir, ja, wenn ich da auch in die AXA Women's Super League, wo ja die letzte Runde gespielt worden ist, haben wir noch eine Fanfrage erhalten, die ich euch jetzt schnell möchte vorlesen oder übertragen und Till mit dir darüber diskutieren. Sehr interessant vor allem, weil auch gerade die Lieblingsverein Chelsea da noch eine Rolle spielt. Und zwar geht's darum, dass der Tobi, liebe Grüße an dieser Stelle, sehr spannend fand, wenn wir mal wieder darüber diskutieren, wie wir das ganze Thema rund um Leihgeschäft, wie wir das sehen, ja, gerade Chelsea, wo da schon seit Jahren ein Vorreiter ist von diesem Modell, aber mittlerweile eigentlich ein sehr gängiges Modell ist im Fußball, dass Spieler ausgelehnt werden und im Zusammenhang damit auch, ob wir selber, also in dem Zusammenhang jetzt entweder wahrscheinlich der Robin oder ich, ob wir auch schon mal ausgelehnt worden sind. Und ja, vielleicht an der Stelle gerade Till, du eben mit Bezug zu Chelsea, was denn du von dem Konzept, Leihspieler auszulehnen, vielleicht auch extrem viele Leihspieler, wie zum Beispiel von Chelsea, auszulehnen und ja, vielleicht zurückzuholen oder mit Potenzial zum Weiterverkaufen, weil es in der ersten Mannschaft nicht ganz langt. Wie siehst denn du das?
Also ich kann sagen, ich bin nie ausgelehnt worden in meiner regionalen Amateurkarriere. Darum selber kann ich es nicht beurteilen. Nein, aber Spass beiseite. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, etwas, was ich gerne noch vorher recherchiert hat, wo ich jetzt aber gar nicht sicher bin, ob du etwas weißt, hat man nicht mal irgendwie jetzt eine Regelung eingeführt, dass nicht unbegrenzt Spieler können ausgelehnt werden?
Also ich glaube, es hätte mal die Regel gegeben, dass, also in England weiss ich es sicher, oder, dass man eine gewisse Anzahl von Engländer in dem Sinn muss in der Mannschaft haben. Weil ja, das hat schon auch dazu beigetragen, dass man irgendwie, keine Ahnung, einfach viel internationale Topstars gehabt hat und vielleicht die eigenen so ein bisschen ausgelehnt hat. Das hat das so ein bisschen deckeln. Man hat aber diesbezüglich auch immer Weg gefunden, um das umgehen. Gerade auch mit Partnervereinen. Also ich mag mich erinnern, Chelsea zu einer Phase gehabt, wo sie gefühlt alle Jahr etwa 5 Spieler an Vitesse Arnhem ausgelehnt haben.
Ja, jetzt ist es Straßburg.
Ja, genau. Also die Spieler, also die Vereine untereinander, die sind ja zum Teil sind Partnervereine. Also das ist immer noch gang und gäbe. Und ich glaube, wirklich deckeln bis zum gewissen Grad kann man es nicht.
Okay. Jetzt ohne zu wissen, ich habe das Gefühl gehabt, da ist mal irgendetwas gemacht worden, weil die, wenn man da von Chelsea redet, ist das ja sicher so, angefangen hat das ja damals, wo ich jetzt würde sagen, ist sicher schon irgendwie, ich würde jetzt sagen, 6-7 Jahre haben, wo Chelsea gefühlt mehr Spieler ausgelehnt gehabt hat, als wirklich im Kader gehabt hat, wo man eigentlich wirklich einfach so gefühlt auf Vorrat Spieler verpflichtet hat, meistens junge Talente, und die dann eigentlich im Wissen geholt hat, dass man sie eh noch nicht gerade einsetzen kann in der ersten Mannschaft und dann einfach wieder irgendwo angeschoben hat, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ein bisschen Fazit gezogen hat und dann in den meisten Fällen halt die wieder ausgelehnt hat. Und ich sage, dort hat ein Bruchteil von diesen Spielern hat dann am Schluss wirklich bei Chelsea eine Karriere gemacht. Und der Topf hat sich damals zusammengesetzt von eben diesen jungen Spielern und halt von Spielern, die noch einen langen Vertrag hatten und aber älter gewesen sind und halt einfach keine Abnahme gefunden haben für den Lohn wahrscheinlich oder für die Ablösesumme, die dort vorgeschrieben ist. Ich habe das Gefühl, das hat sich schon ein bisschen gelegt. Also ich habe das Gefühl, da muss es irgendwie schon mal eine Regelung gegeben haben, wobei, wie du es gesagt hast, man die sicher auch irgendwie kann umgehen kann.
Ja, also vielleicht um da gerade noch ein Beispiel von einem Schweizer Verein reinzubringen. Also du hast das richtigerweise angesprochen. Es hat schon ein bisschen so eine Vibe von Vorrat. Weil wenn wir jetzt da zum Beispiel den FCB anschauen, der hat jetzt auch im Winter, wenn es mir richtig ist, 4 Leihspieler abgegeben, die sollen Erfahrungen sammeln bei ja, in der Challenge League vermehrt. Essien, Monique, Bene und vielleicht nochmal einen.
Ja, einer ist schon zu Baduz, ja.
Und der andere Hunziker ist noch beim KSC, oder? Also es ist halt so eine Frage. Also zum Teil glaube ich auch, jetzt gerade bei einem Verein wie Chelsea, wo natürlich der Sprung in die erste Mannschaft nochmal deutlich grösser ist, dort ist das aus meiner Perspektive heraus ist das schon auch eine Frage von Investment. Wenn einer funktioniert, kann man ihn zurückholen? Oder vielleicht für ein paar Millionen, sage ich jetzt, also für einen kleineren Gewinn weiterverkaufen, ohne jetzt irgendwie einzuplanen in der ersten Mannschaft. Wenn er mal einen einschlägt und man den kann zurückholen, umso besser. Ich glaube gerade, dass das Gap bei so grossen Vereinen sehr gross ist. Zum anderen, jetzt mit dem Beispiel vom FCB, ja, glaube ich durchaus, dass es auf der anderen Seite schon auch noch sinnvoll sein kann, weil ja, die Spieler alle nicht wirklich Platz hatten in der ersten Mannschaft und so die Möglichkeit haben, zum Spielerfahrung zu sammeln, was durchaus auch wertvoll sein kann. Und auch dort wird es wahrscheinlich nicht jeder wieder zurückschaffen. Also ich glaube, gerade Toni Ekpulé hat das Kreuzband gerissen bei Vaduz. Und ja, das ist halt part of the game, so unsexy muss man das sagen. Und ja, von dem her, ich glaube, es ist so wirklich ein zweischneidiges Schwert.
Ich find der Grundgedanke hinter dem Auslehnen, finde ich ja, das ist ja eigentlich meistens der gleiche. Und das finde ich per se auch nicht verwerflich.
Genau, das ist der Sportliche.
Egal, ob jetzt die Spieler aus der eigenen Jugend kommen, egal, ob sie Talente aus dem Ausland sind, man will sich die sichern, respektive im Nachwuchs hat man sie ja eh schon unter Vertrag und man will ihnen die Chance geben, sich bei einem anderen Verein weiterzuentwickeln und dann hoffentlich wieder in die eigene Mannschaft einzubinden. Natürlich bei Chelsea früher, und es hat sicher auch noch andere Beispiele gegeben, hat es natürlich Ausmaß angenommen, wo man hätte sagen, hey, ihr werdet nie alle Spieler einbinden können, die ihr hier ausgelehnt habt.
Hängt auch mit den wirtschaftlichen Mitteln zusammen, oder? Was so ein Verein in der Größe von Chelsea hat.
Ja, aber dann ist es eben irgendwie so ein bisschen, dann kann ich das wieder nicht ganz ernst nehmen, wenn sie sagen, ja, es ist so ein bisschen Cherrypicking. Die, die es arbeiten im Ausland, die sind dann halt wieder im Verein und die anderen verkauft man dann halt vielleicht im besten Fall gleich wieder gewinnbringend weiter. Und dort ist dann klar, dass es nicht nur sportlich kann sein, sondern halt wirklich wirtschaftlich. Und darum fände ich es gut und eben, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es eine gewisse Regelung jetzt auch gegeben hat. Die muss dann halt einfach bei allen gleich sein und da dürfte es keine, sag ich jetzt, ja, Verein mit irgendwie, oder so Ownerships, wo mehrere Vereine haben, Partnervereine oder der gleiche Besitzer und so, das müsste dann halt schon auch dort so gelebt werden, weil sonst ist es einfach ungerecht.
Ja, da bin ich verstanden. Ich glaube, eine Schwierigkeit, die dort halt noch dazukommt, ist, wenn die Vereine quasi landesübergreifend miteinander zusammenarbeiten, aber vom Verband anderen unterstellt sind, dann wird es, glaube ich, mega schnell saumässig schwierig. Also der Savinia zum Beispiel hat Farbe Girona gespielt und spielt jetzt bei City und das ist ja Spanien England und das ist, glaube ich, nicht einfach und gleichzeitig am Fahren müssen schmunzeln bei dem Begriff vom Cherrypicking. Das ist also eine Diskussion, die jetzt gerade in der NBA auch so mega aufgeploppt ist, im Zug von dem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Luka Doncic Trade von den Mavs zu den Lakers, wo eine riesen Welle ausgelöst hat und wo vor allem der deutsche Dennis Schröder war der, der noch bekannt ist. Weltmeister wurde erst gerade irgendwie zweimal innerhalb von einer Woche oder so hat müssen den Verein wechseln und das ist natürlich schon, also das sind Wörter gebucht worden wie Menschenhandel und so und ich kann es schon auch nachvollziehen, dass man das irgendwo durch ein bisschen so sieht.
Ja, also eben, die Spieler sind ja teilweise wirklich auch im Halbjahrestakt sind sie bei anderen Vereinen gesehen und da da war ja dann auch die spannende Frage noch an dich oder dann auch an Robin, wie das als Spieler ist, wenn man dann ausgelehnt wird. Da braucht man ja auch ein bisschen Akklimatisierungsphase. Man hat andere Trainer, andere Mitspieler, andere sonstige Gegebenheiten, vielleicht andere Systeme. Und wenn man einen jungen Spieler per se fix für ein Jahr oder eineinhalb oder sogar zwei Jahre noch immer auslehnt, dann finde ich das grundsätzlich positiv. Wenn man einfach irgendwie noch immer anschiebt und hofft, es geht auf, und im besten Fall kann man ihn selber brauchen und im schlechtesten Fall hat er genug gut gespielt, dass er gewinnbringend kann weiterverkauft werden, finde ich das schon eher verwerflich.
Hey, absolut. Du hast jetzt gerade ein paar Sachen angesprochen, was die Anpassung angeht in so einer Situation. Es ist tough. Also es ist wirklich alles andere als ein Zuckerschlecken. Also ich bin in der Zeit vom FCB von U21 ausgelehnt worden an die Old Boys, die Promo League geschootet haben in dieser Zeit, also dritthöchste Liga. Ich selber habe das aber dort mal forciert. Das ist wahrscheinlich mit einer der grössten Fehler, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Und ja, in der Hoffnung, dass ich dort schneller den Schritt mache, weil ich nicht das Gefühl hatte, noch den Schritt können zu machen zum FCB. Habe noch, glaube ich, eineinhalb Jahre sicher Vertrag gehabt beim FCB. Und ja, ich meine, ich jetzt in meinem Fall habe das selber forciert. Es gibt aber auch umgekehrt, dass Vereine sagen, hey, bei uns hast du keinen Platz, geh noch jemand anders an. Dann musst du dich auch annehmen, vielleicht willst du es nicht, vielleicht hast du das Gefühl, ja, du setzt dich da durch und dann musst du gehen und musst dich auch wieder mit der Situation annehmen. Beim Robin weiss ich jetzt, bei dem hat die Laie in dem Sinn besser geklappt, also er ist zu Serve dazu mal ausgeliehen worden, auch vom FCB von U21, was nicht ganz gelangt hat in die Erstmannschaft. Und ist dann von Servet, der noch ja, ein paar gute Spiele gemacht hat, in der Challenge League damals, ist er zu Vaduz in der Super League. Ja, also von dem her, es klingt jetzt klein, aber am Endeffekt hat er dort eigentlich einen Sprung nachher wieder können in der Super League-Mannschaft machen. Seine Karriere ist dann auch so verlaufen, wie sie verlaufen ist, ohne das Zweite. Aber hey, es braucht ganz viel, weil, wie du richtig sagst, es ist so viel Veränderung. Gerade auch, und da kann ich nochmal referenzieren auf meine Situation damals, du kommst, sag mal, aus einem grossen Verein jetzt in der Schweiz oder wo auch immer, ob es Chelsea ist oder so, und gehst zu Arnhem oder wenn ich jetzt dort mal zu so OB, und es ist alles kleiner, es hat kein Glamour, es ist Kampf und ganz ein anderes Spiel. Das sind Sachen, die können Spieler sehr formen, aber sie können auch zerstören und in der Regel ist es eher so, dass viele Spieler das nicht überleben.
Ich finde aber, du hast gerade noch einen spannenden Blickwinkel reingebracht, weil es gibt sicher auch mehrere auf das Thema und du hast jetzt einen reingebracht, das natürlich auch vom Spieler. Wenn du irgendwie, jetzt sage ich jetzt, bringen wir jetzt halt wieder das Thema Chelsea, benutzen wir das jetzt als rote Faden, wenn du dort zu Chelsea gehst und weisst, hey, die haben irgendwie 60 Spieler im Kader, dann weisst du ja auch selber, für mich wäre es wahrscheinlich jetzt gerade kurzfristig besser, wenn ich noch einmal anders spiele, um wirklich auch regelmässig spielen können. Das heisst, ich verstand, wenn der Spieler das dann auch vielleicht ein bisschen forciert, würde aber auch verstehen, wenn der Spieler an sich denkt, hey, ich bin jetzt zu diesem Verein gewechselt, ich will mich da durchbissen, ich will mich tagtäglich im Training zeigen, ich will jetzt da nicht wieder noch immer ganz anders an, oder?
Ja, das Problem ist, dass du zum Teil nicht immer die Wahl hast.
Aber. Nicht die Wahl hast. Und darum, eben, ich will es jetzt nicht irgendwie in einer Aussage als Fazit stehen lassen, aber ich finde sicher, die Voraussetzungen müssen für alle Vereine gleich sein. Absolut. Und ich finde, es soll, aber das ist so ein bisschen romantisierend, irgendwie gesagt, es soll einfach wirklich im sportlichen Sinn, ich weiss, es ist nicht die Realität von dem Business, aber alleine soll für mich einen sportlichen Aspekt haben, weil du hast dich für den Spieler entschieden, dass du ihn verpflichtest.
Ja, da ist die eigene sogar.
Du hast dich befasst, genau. Oder hast die eigene, du hast dich damit befasst, du planst mit dem in deiner ersten Mannschaft und willst ihm einfach die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Aber in der Planung muss er eigentlich in deinem Team drin sein, weil sonst finde ich es eher verwerflich.
Ja, und das ist genau die Grauzone, oder, wo du dann ansprichst, oder, wo du sagst, eine Regulierung würde absolut Sinn machen, oder irgendwo auch den Schutz vom Spieler ein bisschen mehr in Betracht zu ziehen. Ich glaube, dort ist der Fußball und vielleicht auch der Profisport allgemein noch nicht an dem Punkt, wo er sein sollte. Vielleicht noch zwei Beispiele zum Schluss, wobei die positiv sind, damit wir können an einer Positive Note enden. Der Uran Bislimi, der ja auch schon bei uns im Gespräch war, vom FC Lugano, der ist ja auch zu Schaffhausen, ist zwar, glaube ich, keine Laie gewesen, aber das Prinzip ist das gleiche gewesen, nämlich, dass er den Schritt in die erste Mannschaft nicht hätte können gehen. Und ja, er hat ja einen Vertrag gehabt, respektive, ich glaube, der FCB hat noch mit ihm verlängern. Hat dann den Schritt zu Schaffhausen gemacht, in die Challenge League, und hat dann ja über diesen Weg nachher den Schritt wieder zurück in die Super League geschafft. Wie gesagt, auch in dem Gespräch sagen wir das, das ist eine Ausnahmesituation. Und die andere ist, weil wir es ja von Chelsea gehabt haben, in der U19 Champions League haben wir sie jetzt gegen Chelsea geshootet. Das ist ein Top-Jahrgang gesehen, damals mit ganz vielen Spielern, die man auch heute noch kennt. Also Nathan Ake hat in der Innenverteidigung zusammen mit dem Christensen gespielt und so weiter und so fort. Und der Dominic Solanke, damals ist auch einer von den Top-Talenten gesehen und hat den Schritt zu Chelsea nicht geschafft. Ich glaube, er hat sich dann eventuell sogar noch nach Arnhem auslehnen lassen. Also sicher von denen haben sich ein paar nach Arnhem auslehnen lassen. Und er ist über Umweg zu Bournemouth und Liverpool ist er dann noch gesehen, glaube ich. Und jetzt ist er bei Tottenham, also auch eigentlich ein Top-Verein. Und ja, ich glaube, im besten Fall klappt das so, ist aber kein Norm.
Gut, mit diesen zwei Beispielen schließen wir doch die Frage ab. Ich finde es übrigens nice, hast du sie Fanfrage genannt?
Oh, ist ja. Also, ja. Absolut. Ja, sorry. Nein, absolut wohlwollend. Also.
Ja, klar. Nein, mit dem schließen wir doch das Thema ab und gehen in das, was im nationalen Fußball, sage ich, im nationalen Liga-Fußball natürlich die Schlagzeilen von dieser Woche am meisten geprägt hat. Wir reden sicher nachher auch noch über die Nazi von den Herren. Aber es ist die letzte Runde von der AWSL gewesen. Wir haben es letzte Woche erwähnt, es sind noch einige Positionen offen gewesen. Die sind jetzt besetzt für die Playoffs. Ich muss an dieser Stelle noch vorgreifen und erwähnen, dass wir kein Tippspiel hatten diese Woche. Es hat mich sehr Wunder genommen, was du und auch ich habe mir meine noch nicht überlegt. Du hast sie mir geschickt, stimmt, das könnte ich eigentlich noch nachreichen, aber ich habe es mir noch nicht überlegt, ich habe die nicht getippt, aber es hat mich sehr Wunder genommen, ob wir diese Konstellationen so hätten können vorweg sehen oder hast du
deine Nein, ich weiß es nicht mehr genau, aber sicher das erste Spiel, das wir jetzt anschauen, nämlich Rapid gegen St. Gallen, hätte ich nicht in dieser Deutlichkeit getippt. Und Thun, wo wir nachher auch noch haben, hat die auch nicht in dieser Deutlichkeit tippt. Und ja, eben zu dem Kantonsduell zwischen Rapperswil und GC, ich meine, St. Gallen gewinnt 1-6, auswärts mit dem, ja, meines Erachtens höchsten oder sicher einer der höchsten Saisonsiege. Ja, und zeigt sich im Tal unten. Also, eigentlich zu einem super Zeitpunkt jetzt, auch mit, wenn man die Highlights noch möchte schauen. Ja, gut rausgespielt, ein Goal gegen einen Rappi, ja, wo andere Prioritäten jetzt muss setzen, ganz klar. Die werden ja die Playouts gehen müssen. Aber ja, St. Gallen, absolut sich noch mal können Selbstvertrauen holen und mit dem hohen Sieg, und das ist auch noch wichtig, sich das Heimrecht im Rückspiel, ist richtig?
Ja, also der vierte Platz und jetzt spielen sie gegen Zürich, wo fünft geworden ist.
Richtig.
Und spielen das Rückspiel
daheim. Und zwar super tight gesehen, das ganze Zürich hat zwar deutlich mehr Goal bekommen, aber die sechs Kisten sind wichtig gesehen jetzt für St. Gallen. Nicht nur für Selbstvertrauen, unbedingt das auch. Aber eben auch, zum vielleicht noch ein bisschen bessere Ausgangssituation haben.
Mhm, also ich glaube, das hast du richtig gesagt. St. Gallen haben wir mehrmals auch erwähnt, ist vor allem durch die defensive Stabilität auffallend in der Saison. Auch jetzt das Goal, das sie bekommen, ist einfach wieder so ein bisschen ups die Pannenshow.
Ja.
Also das hätten sie, sage ich jetzt, das bekommen sie jetzt auch nicht jeden Tag. Und eben vorne sind sie jetzt im Vergleich mit den anderen Mannschaften nie gross. Die in Torlaune gesehen, darum eben, wie du es eigentlich komplett richtig sagst, sicher vor diesen zwei ganz heißen Duell gegen Zürich. Also es sind zwei Teams, die haben gleich viele Punkte gehabt in der Regular Season und jetzt spielen sie hier ein Rückspiel gegeneinander. Das wird enorm heiß und zu dem, ja, sage ich jetzt noch nicht, weil nachher geben wir ja unsere Prognose noch auch ab. Aber sie zeigen, St. Gallen muss man auf der Rechnung haben und definitiv auch, wie du es gesagt hast, wie sie die Goal super fertig spielen. Das gibt ihnen den richtigen Vibe jetzt hoffentlich. Auch wenn es noch ein bisschen geht bis zu den Playoffs, aber gibt ihnen ein gutes Gefühl hoffentlich.
Mega. Ist ein Team, das man definitiv nicht darf unterschätzen. Vor allem das, was du angesprochen hast, die defensive Stabilität ist etwas, was sie mittlerweile wirklich solid anbekommen haben unter der Marisa Wunderlin, die leider aufhört. Aus Sicht von St. Gallen, finde, das kann man so sagen. Und ich glaube, gerade der FCZ, der jetzt in den letzten paar Wochen auch immer wieder mal ein bisschen geschwächelt hat, hat da sicher keine einfache Aufgabe. Kommen wir zum nächsten Spiel, wo ist der FC Basel daheim gegen Servet im absoluten Topspiel um den ersten Platz. Ja, wo 0-0 endet und wo eine massive Verschiebung nochmal in der Tabelle vorne raus hat. Jetzt, bevor wir, Till, da über das Spiel sprechen, wollen wir euch noch schnell eine kleine Spruchnotiz abspielen vom Robin, weil er ist am Match gesehen und ja, gibt seine Einschätzung dazu noch schnell ab.
Also es ist ja klar gewesen, dass im Vorfeld um etwas gegangen ist. Das hast du auch gemerkt. So haben auch beide Mannschaften dementsprechend gespielt. Ich muss sagen, Platzverhältnisse sind gar nicht gut gewesen. So haben auch beide Mannschaften ihre Spiele anpassen. Es sind viele lange Bälle auch zustande gekommen, viele Zweikämpfe. Also es ist eher ein kämpferischer Match gewesen. Niemand hat so richtig will auch riskieren, was natürlich verständlich ist. Und ja, sozusagen beide ein bisschen mit der Handbremse gespielt. Basel hat dennoch die besseren Möglichkeiten gehabt, können das Spiel auch für ihre Seite entscheiden, haben aber die Chance dann nicht ausgenutzt. Und bei Servet ist jetzt auch in dem Sinne nicht so viel gekommen. Haben es einfach auch defensiv, taktisch mehrheitlich gut gemacht. Bis auf einen Schuss von 12, 15 Meter sind sie nicht weiter gefährlich geworden.
Ja, ich glaube, das, was der Robin sagt, das hat man auch gesehen bei diesem Match. Ich glaube, Bei beiden Teams ist es eine spezielle Ausgangslage gewesen. Wir kommen nachher nicht zum Profiteur von diesem Unentschieden, aber man hat gewusst oder hat können damit rechnen, dass ein Unentschieden beiden nicht reicht, um auf Platz 1 zu bleiben oder auf Platz 1 zu kommen. Und dementsprechend hat man sicher ein bisschen, ja, wie es der Robin gesagt hat, mit Handbremse gespielt. Gleich hat es Chancen auf beiden Seiten gegeben. Also sowohl Servet wie auch FCB haben doch ein, zwei kleinere Hochkaräter gehabt. Ich würde jetzt aber sagen, vermutlich ist es leistungsgerecht, das Unentschieden. Und die Teams, die kennen sich ja gut. Ich habe ja eine Woche vorher im Göpp auch erst im Penaltyschiessen eine Siegerin gefunden. Und ja, darum eigentlich, also ich bin sicher, du hast auch ein paar Sachen, aber eigentlich ist für mich das Highlight, oder sage ich, der grösste Punkt von diesem Unentschieden ist eigentlich, was es geführt hat in der Tabelle. Oder müssten wir zum nächsten Spiel schon gehen?
Ja, absolut. Also ich muss da eigentlich auch nicht mehr grossartig etwas dazu sagen. Ich glaube, das sind zwei Teams, die sich sehr auf Augenhöhe begegnen und ja, wo man eigentlich, ja, es gibt auch andere Teams, die spannend sind, aber auch jetzt vor allem der FCB und Servet wäre sicher auch hochgradig spannend, wenn man die wieder würde aufeinandertreffen sehen, nachher dann in den Playoffs oder vielleicht sogar im Finale. Ich weiss gar nicht, ob das möglich ist.
Wäre Halbfinale.
Halbfinale, ja. Sein, aber auf jeden Fall ein Playoff-Spiel extrem spannend, für Spannung sorgen würde. Von dem her, ja. So sind sie auftreten. Und dementsprechend, glaube ich, ja, sind sie trotzdem froh, dass sie jetzt irgendwie eine Mannschaft noch verloren hat oder so. Ich glaube, dementsprechend so ist das zustande gekommen. Und ja, somit ist eigentlich der Teppich ausgerollt, Till, für das Spiel, das ja für am meisten Schlagzeilen auf mehreren Ebenen gesorgt hat, nämlich IB gegen GC.
Genau, bevor wir auf die schöne Schlagzeile neben der Rang kommen, eben, IB profitiert von dem Unentschieden. FCB Servet 0-0, oder? IB profitiert, gewinnt daheim gegen GC, kommt am Schluss so auf ein Goalverhältnis von plus 28. Der FCB hat auch plus 28, beide gleich viele Punkte, aber IB hat mehr Goal geschossen. Und ja, vielleicht noch als letztes Statement zum FCB. Ich weiß jetzt nicht, wie dort die Stimmungslage ist, aber das Goal kannst du jetzt natürlich überall suchen, bei jedem Match. Du kannst die Punkte suchen, letzte Woche in St. Gallen, wo man hat vielleicht können etwas mitnehmen. Spielt am Schluss vielleicht auch nicht so eine Rolle. In den Playoffs muss man gegen die besten Mannschaften bestehen, das ist eh klar. Aber ja, IB gewinnt gegen GC 1-0 und vielleicht eben das, was ich gesagt habe, es ist vorher AWSL-Rekordkulisse gesehen.
Überragend.
Also über 10'000 im Wankdorf. Mega coole Sache. Du hast da noch aufgeschrieben, das ist mit dem Kids Day hat das zusammen
gegangen. Genau. Und es ist auch noch im Hinblick auf DM natürlich auch gesehen, aber ja, grossartig.
Ja, wirklich. Eine bessere Rückkehr hat sich wahrscheinlich auch die Imke Wibbenhorst nicht können vorstellen, wo nach ihrem Mutterschaftsurlaub wieder an der Linie war. Und ich glaube, eine bessere Rückkehr gibt es wirklich nicht. Vor so einer Kulisse, Heimsieg, Tabellenplatz 1 und mit dem auch das Heimrecht vom Rückspiel bis ins Finale.
Also, das ist lecker, ja.
Also allfällige Finale, wo ja auch in zwei Matches ausgetragen wird, wäre das Rückspiel, wenn IB dabei ist, auch im Wankdorf. Europa-Qualifikation gesichert, dem können wir nachher noch, aber ich glaube, das ist ein wunderbarer IB-Frauentag gewesen.
Hey, mega. Also ich glaube, da kann man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist ein Sieg nicht nur von den Berner Young Boys Frauen, sondern auch vom Schweizer Frauenfußball allgemein. Spannung bis zum Schluss in der Tabellenkonstellation und mit IB, mit dem wahrscheinlich unerfahrensten und jüngsten Team dort vorne. Eine Mannschaft, die sich da selber für eine sehr gute Regular Season belohnt hat. Also vielleicht, um doch kurz noch ins Spiel eintauchen. Ich glaube, allzu viele Highlights hat es nämlich nicht gegeben. Es ist schon auch ein bisschen Nervosität rumgesehen. Aber Iman Bönne hat, nachdem Naomi Lüe jetzt schon relativ lang fehlt, auch nicht können spielen. Sie hat eine Bänderverletzung am Fuß, also Sprunggelenksverletzung. Das ist das, was man letzte Woche schon erwähnt hat, wo man so gesehen hat gegen die FCZ.
Was sie aber nicht beide daran gehindert hat, nach Schlusspfiff recht aufs Feld zu sprinten.
Ja, selbstverständlich, aber recht haben sie. Also, von dem her, IB auch dort zeigt, dass sie trotz zwei vehement wichtigen Stützen gegen GC kann gewinnen, wo ja auch gute Match gezeigt hat, jetzt gerade im neuen Jahr auch wieder. Und das Goal von der Noah Scherz in der irgendwie 75. irgendetwas um das um eine Minute ist wunderschön. Also das hat dann auch noch geholfen, zum wirklich eine super Stimmung und ein super tolles Ambiente in Bern zu schaffen.
GC hingegen ohne die Stürmerin, die wir auch schon angesprochen haben, Emanuela Pfister, wird gleich auch, sage ich, zumindest vielleicht nicht mit dem Match, aber mit dem Jahr 25 eigentlich relativ zufrieden sein, nehme ich an. Und auch jetzt nicht irgendwie chancenlos in die Playoffs starten. Vielleicht noch eben, was es für IB bedeutet, das haben wir noch nicht so beleuchtet gehabt, aber da finde ich aber auch richtig so, dass die Siegerin von der Regular Season eben mindestens in der Quali für die neu geschaffene oder der neu geschaffene Women's Europa Cup ist. Und um die Quali für die Women's Champions League wird dann eben in den Playoffs gespielt. Also das finde ich einen guten Punkt. Wir haben oft gesagt, Playoffs ist ein bisschen Tagesform und Regular Season ist wirklich über die ganze Saison. Und dass der Sieger oder die Siegerin von dort auch noch belohnt wird, finde ich absolut berechtigt. Und ja, die Playoffs, Ausblick, eben, vielleicht ohne Naomi Lüe, ohne Iman Böne, vielleicht werden sie noch fit, sie haben noch ein bisschen Zeit. Wir kommen nachher auf den Gegner oder die Gegnerinnen von IB zu sprechen. Ich will das jetzt nicht despektierlich nennen, aber das sollte schon machbar sein. Das
sehe ich auch so, aber ja.
Und dann haben sie natürlich schon noch ein paar Wochen Zeit, um dann wieder fit zu werden.
Absolut, und ja, da vielleicht gerade um den Übergang zum nächsten Spiel zu machen, weil dort hat sich theoretisch auch noch etwas können verändern können, wenn der FC Aarau gegen den FCZ auswärts gewonnen hat. Eben, ich sage bewusst wenn, weil die FCZ-Frauen murksen sich ein bisschen durch. Es war ein recht umkämpftes Spiel gewesen und der FCZ hat jetzt schon auch ein, zweimal ein bisschen Federn gelassen in den letzten paar Wochen. Nichtsdestotrotz das Spiel jetzt gewonnen und ich hoffe, wenn man jetzt am Wochenende, wo der Cup-Finale ansteht, der kann ja, eventuell für sich entscheiden, dann wird auf jeden Fall auch mit den Zürcherinnen zu rechnen sein. Aber auf ein Spiel zurück, ja, schade für Aarau, denke ich, wenn Aarau gewonnen hat, weil GC verloren hat, hat man sich noch vorbeigeschoben an GC, jetzt trifft man auf den FCB. Und dementsprechend, also ich habe viel Fahne gesehen und ja, Banner auf dem Herrenschürli in Zürich. Von dem hat man sich da schon auch noch erhofft und man ist auch gar nicht so weit weg davon gewesen, da vielleicht noch eine Überraschung zu schaffen, oder Till?
Genau, und Aarau, durch das haben sie gezeigt, dass sie weiterhin ein schwieriger Gegner sind. Sie haben den FCB auch schon geschlagen in dieser Saison. Also das ist im Gegensatz, sage ich jetzt eben leider, zu einem FC Luzern wahrscheinlich eine offenere Begegnung, wo vielleicht dann der FCB auch jetzt wurmt. Haben sie eben das Goal nicht irgendwann mal noch geschossen. Aber ja, es sind Playoffs, man muss gegen alle schlagen, alle siegen können. Und darum werden da beide, auch wenn der FCZ sicher eine gewisse Fragilität jetzt gezeigt hat in den letzten Wochen, aber jetzt noch mit dem Cup-Final absolut im Rennen, natürlich immer noch um den Meistertitel.
Und machen wir doch gerade weiter mit dem eben FC Luzern, den du angesprochen hast, der ja schon fast das grösste Downgrade gemacht hat in dem 2025. Sie verlieren gegen Thun daheim mit 1-4. Ich finde, das ist schon eine rechte Überraschung, vor allem in dieser Deutlichkeit. Thun, was sich da effektiv in Tallaune zeigt, viel Weitschuss-Goal auch gehabt. Ich glaube, sicher drei sind Weitschuss-Goal. Und Luzern, ja, war sicher kein einfaches Jahr bis jetzt gehabt hat und sicher, ja, extrem glücklich ist. Ich meine, am Ende vom Tag sind es jetzt zwei Punkte, die sie trennen zu Thun, wo jetzt in die Playouts wird gehen, wo es nicht gekachelt hat. Gegen Thun jetzt zweimal in Folge gewonnen hat. Das ist ja auch beachtlich, auch eben jetzt der 4-1 Erfolg gegen Luzern. Also von dem her, ja, du hast IB-Fahne angesprochen, die eben auf Luzern wird treffen. Ich glaube, für Luzern wird es ganz schwierig.
Ja, Luzern ist jetzt auch ein Verein, der jetzt auch schon im Hinblick auf die Playoffs, wo sie ja dennoch dabei sind, die Konsequenzen personeller Natur schon gezogen haben. Also der David Edmondson, der wird das Team nicht mehr begleiten in den Playoffs. Dort wird Sandro Waser, der ist Sportchef von der Frauenabteilung, interimistisch übernehmen. Trotzdem, wie du es gesagt hast, aber da können wir jetzt dann gerade auch noch mit den Playoff-Paarungen darauf sprechen, ich nehme nicht an, dass Luzern da gegen IB eine grosse Rolle wird spielen.
So ist es, und weil du da den Wechsel gerade schon wunderbar anteased hast, was beim FC Luzern gegeben hat, wollen wir euch noch schnell einen kleinen Tipp geben, für den Fall, dass ihr gerne beruflich irgendwie würdet wechseln, und gehen wegen dem ganz kurz in die Pause. Unser heutiger Werbepartner ist die Personalvermittlung Das Team. Du bist auf der Suche nach einer temporären oder Festanstellung,
dann ist das Team für dich die richtige Adresse. Mit 27 Filialen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gehören sie zu den national führenden Stellenvermittlern.
Für mehr Informationen besucht doch gerne ihre Webseite unter www.team.jobs und find auch du schnell und einfach den passenden Job.
So, da sind wir wieder zurück und zwar mit den Playoff-Paarungen, die sich aus der EXA Women's Super League Regular Season ergibt. Und ja, wir wollen natürlich auch noch schnell eine kleine Tipprunde abgeben, Till. Wir haben ja eh schon unser Tippspiel, unser internes Du gegen mich. Und ja, bin sehr gespannt, was deine Tipps sind. Wir fangen an mit IB Luzern, wo wir jetzt gerade vorhin schon erwähnt haben, wo IB dann im zweiten Spiel, im Rückspiel wird daheim können spielen. Und ja, jetzt hier ganz offen gefragt, vielleicht nicht die härteste Knacknuss, aber ja, was du tippst und was du über die Paarung denkst.
Also ich denke, das ist für mich die klarste Sache. Haben wir ja auch schon angekündigt, dass eigentlich die 7 Teams vorhanden gegeneinander jeden kann schlagen oder jede. IB wird gegen Luzern sich durchsetzen, egal ob mit oder ohne der Naomi Lüe und der Iman Bönne, weil sie haben bewiesen, dass sie offensiv wie defensiv einfach, also vor allem offensiv, wenn wir von diesen zwei Spielerinnen reden, einfach die Breite haben, das Momentum haben und dort in dieser Paarung, in diesem Viertelfinale keine Probleme werden haben.
Ja, da gehe ich mit dir mit. Das ist effektiv so, dass Luzern halt auch effektiv jetzt nicht wirklich ein gutes 2025 gespielt hat und ja, am hinteren Tabellenrand jetzt noch von Glück reden, dass sie überhaupt in die Playoffs gekommen sind. Von dem her, ja, bin ich bei dir. Also, mit dieser Offense-Power, ich meine, Courtney Strode und Stephanie Weber sind die zwei besten Torschützinnen in der Liga mit jeweils 10 Toren. Da kommt noch Naomi Lüe dazu, die seit dem Ende November nicht mehr gespielt hat, wo auch schon 8 Goal hat. Also da kommt richtig geballte Offensiv-Power auf sie zu und dementsprechend ja, erwarte ich da auch, dass IBE das in beiden Spielen wird machen.
Was sagst du zur FCW gegen Aarau?
Hey, dort ist es für mich auch so, dass ich denke, dass am Ende des Tages sich der Favorit wird durchsetzen, also der FCB gegen die Aarauerinnen. Aber durch das erste Spiel ja in Aarau wird sein, ich glaube, dort kann ich mir schon vorstellen, dass die Basler Frauen werden strugglen. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht im ersten Spiel mit einem X rausgehen oder vielleicht sogar mit einer Niederlage. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, unabhängig davon, wie das erste Spiel wird verlaufen, ausser sie, Aarau schlägt jetzt Basel mit irgendwie 3-4 Goal Abstand, gehe ich später davon aus, dass im Rückspiel in Basel dann, ja, die Basler Frauen das werden heimbringen, weil für das haben sie meiner Meinung nach zu viel Qualität. Wie siehst du es?
Gehe ich mit dir mit. Aarau muss sicher im Hinspiel zeigen, für was sie auch stehen, für unangenehme. Ein unangenehmes Team für vergleichsmässig für die Position, siebten Platz, eher auch ein heimstarkes Team, wo der Gegner oder die Gegnerin gut kennt. Aber jetzt nach dieser Saison, wo die FCB-Frauen wirklich seit längerem wieder mal gezeigt haben, dass sie national wirklich alle können schlagen, mit dem Cup, mit dem Regular Season, müssen sie sich durchsetzen.
Gut, dann machen wir als nächstes Servet gegen GC. Auch dort wieder ein Favorit mit GC, der eher gegen einen Underdog, sagen wir jetzt, spielt. Mit GC, habe ich jetzt zweimal GC gesagt.
Servet Favorit,
habe ich mir gedacht. Also Servet ist Favorit und GC ist eher der Underdog. Ja, gibt es für dich dort eine Überraschung oder glaubst du auch dort, dass der Favorit wird machen?
Also da ist ja letzte Woche haben die ja schon gegeneinander gespielt.
Ja, sehr interessantes Spiel gewesen.
Habe ich auf GC getippt, weil ich das Gefühl hatte, Servet wird da den Halbfinale noch in den Beinen spüren. Ich sage, das ist für mich nicht so klar, weil Servet hat jetzt gleich auch immer wieder mal ihre Probleme gehabt. Ich gehe mit dir, dass sie die Favoritinnenrolle haben. Aber GC hängt es auch ein bisschen davon ab, welche Spielerinnen zur Verfügung stehen. Jetzt haben wir auch schon angesprochen, ein, zwei Absenzen gehabt haben.
Emanuel Pfister ist übrigens Platz 2 hinter Strode und Weber mit, glaube ich, 9 Goal.
Ja, also, das ist schon wichtig. GC hat einfach die Breite vielleicht noch nicht so, haben aber gleich ein spannendes Team. Also ich will jetzt hier nicht schon die mega Überraschung ausrufen, das mache ich dann, glaube ich, beim nächsten Spiel. Aber ich glaube, da wird sich sehr wett, wird sich da auch durchsetzen. Aber kommen wir dann nachher noch zu den Halbfinale, wo das bedeuten würde, aber gegen GC reicht es noch.
Hey, gefällt mir sehr gut. Ich weiss jetzt nicht, ob das Absicht ist, wie du die hier gelistet hast, aber ich sehe es auch so, dass das bis jetzt der knappste Match ist. Am Ende des Tages ist es für mich auch so. Über zwei Spiele sehe ich GC hier noch nicht bestehen, aber ich finde das GC-Projekt zumindest mit den aktuellen Spielerinnen interessant und ja, das doch auch immer noch etwas wachsen, auch dann im Hinblick auf die nächste Saison.
Im letzten Viertelfinale eben St. Gallen-Zürich. Ich sage jetzt mal von der Geschichte im Frauenfußball in der Schweiz, auch von dieser Saison, der FCZ ist immer ein Cup-Final, gibt es sicher Stimmen, die da Zürich als Favoritinnen sehen. Ich gang da
rein auf dem Blatt Papier, glaube ich, kann man schon noch so sagen. Mit einem Renommee zumindest.
Genau, ich sage da, wird sich St. Gallen durchsetzen, einfach wegen der Form irgendwie, also was sie jetzt auch wieder gefunden haben. Wegen der defensiven Stabilität, die sie jetzt im Rückspiel, nehme ich an, werden sie nicht gross etwas gegen vorne probieren, sondern hinten einfach die Null probieren zu halten. Und dann daheim, sie haben ja auch, das hört man immer wieder in den Spielen, auch in den Highlights, auch eine gewisse Fanbase, St. Gallerinnen.
Ja, ist cool, fühle ich.
Ich sage, im Rückspiel wird sich da St. Gallen durchsetzen.
Ja, ist jetzt ein bisschen unspektakulär, weil ja, da sind unsere Tipps jetzt wirklich verlaufen parallel. Ich sehe es auch so, durch das, dass ja, St. Gallen dann das Heimrecht hat und mit einem ziemlich klaren Plan wird aufs Herrenschürli kommen, ja, dass es, glaube ich, extrem schwierig wird für den FCZ vor allem. Und ich glaube, das wird auch entscheidend sein, sollte es in Rückstand gehen. Wenn sie zusätzlich dann noch mit einer Hypothek aus dem ersten Spiel rausgehen, was ich nicht für unmöglich halte, dann wird es unheimlich schwierig für den FCZ, weil, wie du es auch schon in der Review vom Match jetzt am Wochenende angesprochen hast, die wirken zum Teil ein bisschen fragil und ich kann mir da auch sehr gut vorstellen, dass da, ja, der erste Knall, Überraschungsknall stattfinden kann und wird.
Das Gute ist, wenn wir hier gleich tippen, dass wir auch mit den Halbfinals gleich weitermachen können. Das wären dann nämlich IB gegen St. Gallen und FCB gegen Servet.
Ja, wäre spannend. Also ich mag alle Teams grundsätzlich auf ihre Art und Weise. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Luzern oder Thun, wer es von beiden Teams jetzt hier verdient hat, in den Playoffs zu sein, finde ich, da kann man noch darüber diskutieren. Aber tendenziell wäre es für beide wahrscheinlich der letzte Auftritt in der Saison. Aber ja, ich bin sehr gespannt und ja, die Spiele werden dann am 12. und 13. April, respektive am 19. und 20. April über die Bühne gehen. Dann dazwischen ist ja noch ja, Nazi-Pause und Halbfinale sind dann Ende April und das Finalspiel, respektive die zwei Finalspiele, sind am 10. 11. Mai, respektive am 17. 18. Mai.
Willst du noch nicht durchtippen, in dem Fall, bis zum allfälligen Meister?
Hey, ich lass uns doch noch die Zeit. Ich glaube, da brauchen wir jetzt schon ein paar Inputs, vielleicht auch noch vom Cup-Final. Gerade beim FCZ würde ich da vielleicht nochmal revidieren, je nachdem. Aber ja, bevor wir jetzt hier zu den Männer-Nazi gehen, vielleicht noch einen letzten kleinen Ausblick auf ein Cup-Final, das am Samstag wird stattfinden. Samstag, ja. Am 15.00 im Letzigrund. Der Klassiker wird uns dort empfangen, zwar FCZ gegen FCB. Ich glaube, der FCB ist heim.
Puh, gute Frage.
Okay, reichen wir nach, auf jeden Fall. Ja, sehr spannende Affische. So, unabhängig davon, ob Männer oder Frauen, FCB, FCZ ist immer etwas speziell. Erstmalig, auch mit War. Auch cool. Mhm. Und ja, Robin und ich werden am Start sein, werden uns das Ganze dort live vor Ort anschauen und sind unheimlich gespannt und freuen uns.
Hoffen natürlich auch auf eine starke, grosse Kulisse von beiden Teams. Momentum spricht für mich dort für den FCB, aber das ist ein Match, wo man wenig aufs Momentum geben kann. Das ist alles oder nichts, ein Spiel, Verlierer oder Gewinner. Das wird sicher cool. Ich probiere es irgendwie auch noch einzurichten, aber im Moment sieht es noch negativ aus.
Hey, sicher vor dem Fernsehen. Ich würde mich natürlich freuen und ja, aus romantischer Sicht wäre es natürlich so, dass für einen FCB wäre es natürlich mega toll, mal den ersten Titel endlich heimzubringen. Das sieht man sehr schon herbei.
Seit langem.
Ah nein, sie haben mal einen Cup gewonnen. Ja, hast recht. Aber ja, es ist schon länger her und gleichzeitig ja, der FCZ, der eigentlich Serien-Titelträger ist, so muss, oder Trägerinnen sind, so muss man sagen. Ich habe immer das Gefühl, die FCZ-Frauen sind ein bisschen Kryptonit vom FCB. Aber ja, wir freuen uns oder dürfen uns da auf ein sehr spannendes Spiel freuen.
Gut, dann gehen wir doch noch zu der Schweizer Nazi von den Männern. Die haben das erste Mal in diesem Jahr getestet. Und getestet ist ein gutes Stichwort, weil sie haben auch sehr viel ausprobiert und es hat 4 Debütanten gegeben. Sie spielen 1-1 in Nordirland und mein Eindruck, kann ich schon mal vorwegnehmen, oder was ich so erwartet habe von diesem Spiel, nach dem Aufgebot schon und im Spiel selber, hat sich, ich muss fast sagen, leider ein bisschen bestätigt, weil ich habe nicht gross etwas erwartet, habe es auch irgendwie ein bisschen absurd gefunden, fast schon so das ganze Setting.
Wieso absurd?
Ja, eben, irgendwie, es ist bei mir immer so ein bisschen mitgeschwungen mit so Casting-Vibes, irgendwie, so, dass man das wirklich, natürlich hat man es ernst genommen, aber irgendwie so, es ist für mich jetzt nicht so ein Testspiel von der Schweizer A-Nazi gewesen, sondern mehr so einfach ein bisschen, ja, ein bisschen rumpröbeln, ausprobieren, wo ich den Startelf gesehen habe, also gefunden habe, hey, keine Ahnung, ob jetzt das so die sinnvollsten Experimente sind, weil, also auch nach dem Spiel und vor dem Spiel, so eine Formation wird man, ich muss fast schon sagen, hoffentlich, glaube ich, in der Schweiz nie mehr sehen.
Ja, es ist definitiv so. Also ich glaube, was die Ernsthaftigkeit angeht, für die Spieler, die dort auf dem Platz gestanden sind, ist es schon so gewesen, dass es ja die Möglichkeit war, sich zu präsentieren. Und ich glaube, das hat auch jeder ernst genommen. Auf Trainerseite her, ja klar, hat man auch einen Eindruck gewinnen von Spielern, die man vielleicht noch nicht so oft oder gar noch nie gesehen hat. Und ja, das hat man im Spiel ganz klar angesehen. Da bin ich bei dir. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich nur die zweite Halbzeit gesehen habe und auch die nur mit einem Auge. Sie hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber das ist ja,
viel verpasst.
Das ist auch ein bisschen zu erwarten gewesen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir trotzdem schnell über die Debütanten sprechen, die es gegeben hat, nämlich über den Isaac Schmid, der von Anfang bis Schluss gespielt hat, über den Gartenmann und der Lukas Blondell heisst er.
Lukas Blondell, Stefan Gartenmann und Alvin Sanchez.
Alvin Sanchez, wobei letztere ausnahmsweise bitter war. Isaac Schmid habe ich immer einen spannenden Spieler gefunden. Ich habe seinen Transfer zu Leeds nicht der geschickteste gefunden. Und momentan läuft es ja noch nicht so rund. Aber ich glaube, dass sich Spieler, gerade weil Außenverteidiger auch sehr rar gesät sind, wo man muss im Blick behalten muss. Beim Gartenmann und beim Blondell, wobei vor allem beim erstgenannten Gartenmann sehe ich es ein bisschen kritischer. Blondell kann man nicht wirklich beurteilen. Und Gartenmann bin ich echt der Meinung, dass wir dort eigentlich relativ gut aufgestellt sind. Hat mich ein bisschen überrascht, dass der Nick Alvedi nicht im Aufgebot gesehen ist, weil ich nach wie vor viel von ihm halte. Ja. Finde ich, ist jetzt schwierig gesehen, dort irgendwie gross etwas rauszulesen, nebst einem sehr bescheidenen, eher bescheidenen Resultat.
Ich glaube, das mit der Ernsthaftigkeit, wo ich gesagt habe und du auch jetzt relativiert hast, korrekt relativiert hast, im Sinne von, dass die auf dem Feld gestanden sind, das sicher ernst genommen haben, ist eben so aus ganze Setting von all diesen Absagen,
wo man
erhalten hat. Irgendwie so, ich glaube, auch die abgesagt haben oder die nicht aufgeboten worden sind, haben so ein bisschen gedacht, hey, keine Ahnung, wenn da sowieso ein bisschen so Casting-Vibes rum sind, dann, also ohne das jetzt vorwurfsvoll zu meinen, weil wir haben sie letzte Woche schon gesagt, es gibt sicher auch berechtigte Absagen, wie Granit Xhaka, der Vater geworden ist. Aber vielleicht haben die sich dann wirklich im sage ich, übertriebensten Fall wirklich gedacht, hey, komm, mach ich mal für die Ferien, also da muss ich jetzt auch nicht auf das Belfast gehen, für das es dann am Schluss eh nicht einen mega Impact hat auf meine Rolle in der Nazi, wo ich, ja,
ich bin
schwierig fand, wenn es so war.
Ist bei dir der Eindruck ein bisschen entstanden?
Ein bisschen, ja. Also okay. Über Ardon Yashari ist ja auch viel geredet worden jetzt in dieser Woche, wo jetzt einer war, wo ich mega gern mal, weißt du, im Hintergedanken habend, dass der für mich, so wie der aktuell bei Brügge spielt,
ja, spielt definitiv eine gute Saison.
Einer war, wo ich realistisch in einer Startelf von der Schweizer Nazi sehe, den hätte ich gerne mal in der Nazi gesehen von Anfang an. Und übertrieben gesagt, nicht der Isaac Schmid, der 25 Minuten gespielt hat, mag ein spannender Spieler sein, definitiv, wir kennen ihn ja aus dieser Liga, hat auch einen guten oder akzeptablen Match gezeigt, aber wenn es um ein Turnieraufgebot geht oder auf ein WM-Quali-Aufgebot geht, muss er zuerst mal seine Clubsituation lösen, weil Auch wenn der jetzt der beste Match von seinem Leben gespielt hat, war für mich keine, wo man aufbieten darf, solange er nicht Woche für Woche spielt.
Ja, das ist ja, du sprichst ja auch ein bisschen das Leistungsprinzip an, wo ja rund um Nationalmannschaften, also Deutschland ist das ja auch eine sehr grosse Debatte, oder auch sonst immer so ein bisschen mitschwingt. Ich würde ein bisschen differenzieren, also ich glaube übrigens nicht, dass, also ich gehe da nach bestem Gewissen und hoffe und glaube daran, dass jeder Spieler, der kann, für die Schweizer Nationalmannschaft spielen, dass der das auch möchte machen. Ja, gleichzeitig weiss ich auch nicht, was beim Adan Yashari gesehen ist. Auf der anderen Seite ist halt schon so, ich meine, der Isaac Schmid spielt auf einer Position, wo wir vielleicht auch ein bisschen dünner besetzt sind, als jetzt im Zentrum, wo ein Adan Yashari, wenn jetzt Granit Xhaka und ein Vincent Sierro, wo beide noch genug Zeit haben, um an der WM, relevante Rolle spielen. Remo Freulo haben wir noch, Zakaria, meiner Meinung nach, alle immer noch ein bisschen vorne da. Ich sehe es dort nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz, sie hat ihn auch gern gesehen, so ist es nicht. Dasselbe ist für mich so ein bisschen in der Abwehr. Dort sind wir eigentlich, also in der Innenverteidigung, dort sind wir eigentlich gut aufgestellt. Was für mich eher einfach ein bisschen bitterer ist, ist, dass der Alvin Sanchez erst jetzt, Möglichkeit bekommen hat, um sich zu zeigen. Und dass er sich natürlich jetzt das Kreuzband gerissen hat. In einer saudummen Aktion, das ist natürlich unglaublich bitter für alle Beteiligten, außer eventuell Lausanne, wo es ihn so jetzt vielleicht nochmal eine Saison behalten
kann. Ja, also ich nehme nicht an, dass Lausanne da irgendwie prozentlich das positiv sieht, weil erstens eben ist es eine unglaublich bittere Situation, also der Match ist eigentlich schon fertig. Es ist jetzt nicht der allerwichtigste Zweikampf, wo er dort reingeht. Und dann knickt er aufgrund von der Tatsache, dass halt bei gewissen Stadien auf der Insel da ein bisschen abfallend ist.
Sorry, Platzverhältnis allgemein sind eine absolute Frechheit gewesen. Der Rasen ist Punkte gewesen wie ein Leopard mit braunen Flecken.
Ja, dann knickt er dort nach rechts ab und reißt sich tatsächlich in seinem ersten Nazi-Match das Kreuzband und das zieht so viel nach sich. Oder der Transfer im Sommer, der garantiert gewesen wäre, für mehrere Millionen, für deutlich zweistellige Millionenbetrag, ganz sicher, ist gestorben. Er wird auch die nächste Vorrunde bei Lausanne verbringen. Er fehlt Lausanne im Endspurt, wo sowohl in der Liga wie auch im Cup-Halbfinale noch rum ist. Also, unglaublich bitter.
Enorm. Es tut mir auch mega leid für ihn. Ja, weil er auch wirklich jetzt in dieser Saison gezeigt hat, was er drauf hat und was er alles noch, ja, weiterhin könnte zeigen in Bezug aufs Potenzial. Ja, und gleichzeitig jetzt mit Blick auf ein Match, was ist das Fazit? Ich meine, Murat Yakin redet von einem gelungenen Auftritt mit dominantem, vielem Ballbesitz. Ja, viele Medien haben darüber geschrieben, dass es eine Sieglos-Serie ist, dass es die letzte irgendwie vor 40 Jahren gegeben hat. Ich glaube, die Realität liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube, ehrlich gesagt, schon auch, dass die Mannschaft nach wie vor Qualität hat und dass die Spiele jetzt auch morgen gegen Luxemburg, nein, heute gegen Luxemburg.
Morgen, glaube ich.
Morgen, okay. Ja. Dass die jetzt nicht der Gradmesser werden sind. Aber ja, es ist sicher auch nicht irgendwo der Anspruch, der jetzt etabliert worden ist in den letzten Jahren. Ich glaube, so weit muss man schon dürfen gehen.
Also ich würde sogar, ehrlich gesagt, eins weitergehen. Vielleicht bin ich jetzt da, übertreibe ich jetzt da ganz ein bisschen. Aber die einzige Erkenntnis, die ich gerne mitgenommen habe von diesem Match, war, wie funktioniert Alvin Sanchez in der Nazi.
Ja,
und das hat sich jetzt leider
sehr spoko, finde ich.
Ja, das auch. Ganz ehrlich, die anderen Erkenntnisse, die kann ich nicht wirklich ernst nehmen. Also nein, ich weiss nicht, was man aus diesem Match soll für Erkenntnisse ziehen, die irgendwie für den weiteren Verlauf von diesem Jahr wertvoll werden sein. Und ich weiss, ein bisschen widerspreche ich mir selber, weil ich habe ja immer gesagt, es ist super, dass die Schweiz kann testen kann, nicht gerade schon mit der WM-Quali starten nach dem unglücklichen Ende letztes Jahr. Jetzt hat Murat Yakin das gemacht und ich bin trotzdem nicht zufrieden. Vielleicht liegt es an den Debütanten, die er ausgewählt hat. Vielleicht hätte ich mir ein paar andere erhofft.
Ja, dann müsste ich es aber, wenn das so wäre, müsste ich es so nennen.
Ja, müsste ich es nennen. Das ist ein fairer Punkt. Aber dass ich in dem Moment nicht von einem 28-jährigen Innenverteidiger geredet habe, den ich jetzt hier gerne würde sehen im Hinblick auf die WM-Quali, dann ist es wahrscheinlich auch klar gewesen. Also ich hätte jetzt hier eher, keine Ahnung, mal, okay, er spielt auch nicht oft im Club, aber ein Amenda, ein Tschömert, eben ein Yashari und so, die gesehen. Und eben, wie gesagt, Fakt ist, Schmidt hat einen guten Match gemacht, muss aber die Clubsituation lösen. Ein Blondell haben wir noch nicht so viel gesehen, hat glaube 20 Minuten gespielt, hat auch gute Ansätze gehabt. Gartenmann macht auch jetzt nicht einen mega schlechten Match, auch wenn er ein Foul zum 1-0 muss ziehen, weil er den Ball unterschätzt. Aber es ist schon okay gewesen, aber ich weiß auch nicht, ich müsste es benennen, da bin ich bei dir, darum mache ich die Aussage auch mal ein bisschen in Klammern machen. Aber ich sage jetzt nicht, dass das die Erkenntnis gewesen sind, die ich mir gewünscht hätte. Auch von der Wahl vom Gegner. Also du testest in der Verteidigung testest viel aus gegen ein Team, das eigentlich nur auf Konto spielt.
Ja, also ich bin grundsätzlich beim Fazit bei dir. Muss aber schon auch sagen, vielleicht auch noch zu dem Aussage mit den Spielen, die du gerne gesehen hast, sowohl der Tschömert als auch der Amend haben ihre Chance gegen Serbien bekommen. Tschömert, finde ich, hat in dem Match noch eine gute Falle gemacht. Am Ende hat sich verletzt und dem seine Situation im Club sieht jetzt auch nicht anders aus wie die von Isaac Schmid. Also, so fair müssen wir schon auch sein.
Das ist so, ja.
Aber nichtsdestotrotz, du hast recht. Ich glaube nicht, dass man da jetzt grossartige Erkenntnisse daraus ziehen kann, wo aufschlussreich sind. Es gilt auch für David Galla, wo jetzt erstmal dabei war, wo man aber jetzt auch noch nicht wirklich absehen kann, wie sich der etabliert. Und ja, so gesehen, glaube ich, bleibt dann auch am Ende einfach jetzt noch das Spiel machen gegen Luxemburg.
Und ja, vielleicht noch als letzter Punkt, zum Beispiel, als ein Beispiel, Cesiger in der Nazi bis jetzt noch nicht eine grosse Rolle gespielt. Der hat jetzt seine Chance bekommen, von Anfang an. Ich hätte ihn gerne einfach neben einem Spieler gesehen, wo auch realistisch ist, dass er in einem Spiel dann irgendwann mal mit diesem Innenverteidiger-Duo auftritt. Weil Cesiger macht aus meiner Sicht einen guten Match. Ist auch im Club bei Augsburg sehr erfolgreich seit seinem Wechsel. Das finde ich jetzt zum Beispiel gut. Aber ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen widersprüchlich unterwegs und vielleicht können wir darum auch einfach auf das Luxemburg-Spiel morgen vorausschauen.
Ich glaube, viel Aufschluss darauf werden wir auch morgen nach dem Spiel gegen Luxemburg nicht haben, außer sie verlieren da irgendwie gnadenlos oder verlieren grundsätzlich, weil ich glaube, da muss der Sieg ohne Diskussion annehmen. Übrigens, Luxemburg gewinnt 1-0 gegen Schweden. Das ist auch verrückt. Immerhin auch eine weitere Mannschaft in unserer WM-Gegner-Quali, wo vielleicht nicht ganz so in Form ist. Aber ja, hey, wir werden es sehen. Und ja, Till, am Schluss wollen wir doch noch ganz, ganz kurz, weil jetzt ist die Zeit schon wieder ein bisschen vorgeschritten, einen kleinen Blick auf die international tätigen Schweizerinnen und Schweizer, vor allem mit Fokus auf die Schweizerinnen, legen, weil dort ist auch nochmal der von dir angesprochene Rekord in Deutschland gefallen, Zuschauerrekord, wo Schweizerinnen beteiligt sind.
Genau, das ist ein Rekord im deutschen Frauen-Clubfußball. 57'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen das Nordderby zwischen Werder Bremen mit Livia Peng im Goal und Amira Arfaui. Und HSV. Und die beiden Schweizerinnen haben sich durchgesetzt gegen HSV und spielen jetzt im Finale vom DFB-Pokal gegen Bayern. Ich habe hier in der Vorberichterstattung auch ein bisschen gelesen, ein Interview mit Livia Peng jetzt gegeben, wie vorfreudig sie auf den Match ist und dass sie sich auch über so ein Match gleich noch will für die Stammgoalie-Rolle in der Nazi natürlich anbieten. Und das ist sicher auch ein weiterer Punkt. Du hast es gesagt, ich habe auch das Gefühl, es fallen die Rekorde, fallen wirklich im Monattakt und so. Und finde ich eine mega coole Sache.
Ja, da dürfen wir definitiv gespannt bleiben, auch weil Bayern jetzt nicht überall die Zweifel erhaben gesehen sind. Auch gegen Hoffenheim sind sie weitergekommen. Riesen Patz am Schluss zum 3-2. Ja. Das ist bitter. Aber gut, ja, gehen wir noch einen Schritt weiter. Und zwar zu der Sydney Scherdenleib, wo im Klassiker von Anfang an wieder gespielt hat, auch dort nach wie vor sehr schöne Entwicklung. Sie bekommt immer wie mehr Spielzeit, wird zwar jetzt in diesem Spiel in der Halbzeit ausgewechselt, obwohl sie gegen Wolfsburg vorher noch in der Champions League Topf gemacht hat, aber allgemein nicht gerade den Tag von Barcelona gesehen, weil sie den Klassiker verlieren. Und
Und die Barca-Herz blutet.
Hey, das gibt's, gell? Also ich finde es auch gut, wenn in Spanien mal das Ganze ein bisschen ausgeglichener gestaltet wird. Normalerweise ist es schon so, dass Barcelona sehr stark vorweggezogen ist. Von dem her, ein bisschen Spannung kann dort auch nicht schaden. Und wo es auch Spannung gibt, ist in der italienischen Meisterschaft. Und das werdet ihr jetzt am Mittwoch dann auch nochmal hören, wo ja unter anderem auch die Viola Caligaris bei Juve auf Platz 1 steht. Die haben aber spielfrei gehabt. Hat AS Roma mit Alaia Pilgrim und der Essaosa Aigbogun. Verlieren das Spiel aber und Pilgrim ist eingewechselt worden. Aigbogun hat nicht gespielt und wahrscheinlich dürfte dort bei der AS Roma der Meisterzug abgefahren sein.
Ja, dann wo ist noch sonst noch gespielt worden? Ich sehe da
in England
wo man ja ein bisschen, sag ich, unsere... Ja, also ich habe das Gefühl, ein bisschen unsere Sorgenkinder haben mit Nazi-Stammspielerinnen, die jetzt nicht zum unumstrittenen Stammpersonal gehören, oder?
Ja, da geht es vor allem...
Also im Club, meine ich.
Ja, ja, also da geht es vor allem um Luana Bühler und Noel Maritz primär, wo beide ohne Einsatz bleiben bei Tottenham respektive Aston Villa. Und auch die Lia Welti ist noch reingekommen, leider. Bei der Lia Welti, glaube ich, hat es wenigstens einen Sieg gegeben. Zeraina Pjubel ist auch reingekommen. Die haben, glaube ich, 2-0 gewonnen, wenn es mir recht ist. Und ja, wer dafür Stamm spielt, aber momentan oft nicht berücksichtigt wird, ist Triola Gemayli. Im Topspiel von der holländischen Liga. Sie gewinnen nämlich gegen Ajax und sind jetzt Erste, was ein wichtiger Sieg war.
Und was ja auch ein Beispiel ist für eine erfolgreiche Laie.
Ja, oder? Sehr gut.
Absolut. Punkt vom Anfang aufnehmen.
Ja, absolut. Das wirkt mir auch mittlerweile wieder ein bisschen stabiler und es freut mich für sie. Also ich glaube, dass sie durchaus auch immer noch ein Thema könnte sein, zumindest sportlich. Von dem her, wir werden sehen. Was haben wir noch?
Miriam Terschun in der Ligue 1, wo beim Sieg gegen Le Havre eingewechselt wird. aber er spielt auf Duolingo Französisch.
Ja, ja, sehr gut. Strahbleiben.
wo auch eine gute Saison gezeigt hat, haben wir auch schon erwähnt, glaube auch schon ein paar Goal geschossen.
Ja.
Auch eine definitive Rolle kann spielen mit den Nazi. Und endlich wird auch in den USA gespielt.
Richtig, wichtig auch für den Rhythmus jetzt. Es wird Zeit, genau.
Wo aber Ramona Bachmann noch nicht bekommt. Ich weiss, du hast auch nicht herausgefunden,
ich bin mir auch nicht sicher, ob sie noch rekonvaleszent ist. Ich meinte, sie ist im letzten Nazi-Aufgebot, ist sie eben auch nicht dabei gewesen, gell?
Doch, ich glaube, sie ist eben gesehen, aber hat nicht gespielt.
Ah, wirklich? Okay.
Aber einmal in den ersten zwei Spieltagen beides mal nicht auf dem Matchblatt gesehen, zumindest was ich und dann vielleicht auch du herausgefunden haben.
Genau.
Aber Anna-Maria Czernogorcevic bei Seattle. Ja. Die hat zweimal von Anfang gespielt,
ist
zweimal ausgewechselt worden, habe ich gesehen.
Richtig.
Aber sie haben zweimal gewonnen.
Nein, ich glaube einmal unentschieden und einmal gewonnen, wenn es mir recht ist. Also jetzt gestern haben sie sicher gewonnen, das habe ich gesehen. Und von dem her sicher gut, dass es dort auch wieder losgeht, dass dort auch wieder ein bisschen Rhythmus reinkommt. Und sind auch zwei wichtige Spielerinnen für das Team. Und jetzt muss ich niesen.
Dann mache ich doch weiter. Schon Gesundheit.
Ah, danke.
Das ist wirklich der Frühling, ich spüre ihn auch schon. Wie du sagst, zwei wichtige Spielerinnen, auch mit der Erfahrung, gerade auch mit den jungen Spielerinnen, die es sonst in der Nazi gibt, dass die Leaderinnen jetzt auch wieder Spielpraxis bekommen und hoffentlich dann auch im nächsten Nazi-Aufgebot ein bisschen mehr in Form oder in Shape sind.
Ja, und es geht ja dann schon bald weiter, eben nächste Woche, wenn die Ladies wieder den Zusammenzug haben und die zwei weiteren Spiele, Frankreich und Island, wenn es mir recht ist, am Start sind. Ich würde sagen, Till, den Rest sparen wir uns fürs nächste Mal. Zumal ja, wie gesagt, auch nochmal eine neue Folge wird rauskommen am Mittwoch mit der Viola Caligaris, Innenverteidigerin von Juventus Turin. Und würde mich an dieser Stelle recht herzlich bei dir bedanken. Bist du dabei gewesen?
Danke dir alle. Spannend gewesen wie immer. Und ich freue mich sehr auf den Mittwoch.
Ja, absolut. Ich mir auch. Und für euch wie immer am Schluss der kleine Hinweis, dass, wenn ihr mögt, ihr uns doch gerne könnt folgen auf Social Media, nämlich unter GameChangerTalk Bodenstrich, hat der Till auch schon gesagt. Und was natürlich auch immer uns mega hilft und freut, ist, wenn ihr unsere coole Bewertung in Form von 5 Sternen auf den hiesigen Podcast-Plattformen hinterlassen. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, Fanfragen, wie ich so gesagt habe, Hörerinnenfragen, auch immer gern gesehen, dann können wir das behandeln und besprechen. Und an dieser Stelle. Dementsprechend, ja, habt eine gute Woche. Bleibt gesund, kommt gut durch die Pollensaison durch. Und dann hören wir uns nächste Woche, respektive am Mittwoch, wieder zu einer neuen Folge.
Ciao zusammen.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.